So, herzlich willkommen zu Request for Commons. Nach langer Zeit nochmal die erste Folge wieder. Es tut mir auch sehr, sehr leid, dass das alles so lange gedauert hat. Es gab ein paar Terminschwierigkeiten, dann hatte ich kein Internet und aber jetzt bin ich wieder da und ich habe auch einen neuen Gast. Diesmal ist es nicht der Clemens Schrimpe, sondern ich freue mich wirklich sehr, jemanden hier zu haben, den einige von euch vielleicht auch schon aus anderen Podcasts kennen. Und hallo Andreas, Andreas Burg ist
nämlich bei mir. Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, worum soll es heute gehen?
Es.
Heute, ja.
TCP, ne?
TCP, genau, TCP und zwar Grundlagen, TCP Grundlagen, RFC 793, auch noch so richtig Ursuppe, ne?
Ja, von 1981, also das ARPANET gab es da schon 10 Jahre, aber so langsam haben sich Dinge gefestigt und man hat das mal ganz richtig gemacht und auf der anderen Seite aber eigentlich Dinge, die wir bis heute nahezu unverändert so verwenden, mit ein bisschen was man zwischendrin gelernt hat, aber es wurde nie weggeworfen und neu gemacht, sondern eigentlich verwenden wir diese Standards, also seit 1981, seit über 30 Jahren.
Ja, wie kann man eigentlich auch nochmal gut die erste Folge von Request for Commons nachhören. IP ist aus dem IPv4, ne? Damals noch IP, aus dem gleichen, sogar im gleichen Monat veröffentlicht, September 1981. Kam alles so in so einem Gesamtkonglomerat, ne?
Genau, also das hängt ja auch alles miteinander zusammen, ne? Wir haben da IP, wir haben ICMP, wir haben UDP und TCP. Und noch so ein bisschen Dinge drumherum von geringerer Wichtigkeit, die alle auf einmal veröffentlicht wurden.
Ja, es fühlt sich auch so an, als hätte man sich dabei auch schon was gedacht. Ne? Also das ist so die Grundlage IP, wo halt klar ist, dass es sich nicht um so viel kümmert, außer um das, was es tun soll, und TCP, was halt dann im Layer drüber ein bisschen mehr drauf achtet, dass auch Dinge passieren.
Genau.
Sollen.
Also das mit den Layern ist bei TCP immer so ein bisschen schwierig. Also es gibt da ja die reine Lehre der OSI-Layer, ja, von Schicht 1, dem Physical Layer, bis Schicht 8, das ist der Anwender. Und TCP, das ist so ein bisschen schwammig und hält sich da nicht wirklich dran. Also das ist, diese ganzen Internetstandards sind eher so hemdsärmlich. Ingenieure programmieren mal was hin. Und dann kommt jemand und meint, ist toll, wie geht denn das? Und dann programmiert das auch hin und dann einigen sie sich drauf, wie sie spezifizieren. Im Gegensatz zu diesen OSI-Standards, die also von großen Komitees nach der reinen Lehre designt werden und irgendjemand muss dann in irgendeinem namenlosen Sweatshop diesen Standard runter implementieren, das funktioniert mehr schlecht als recht. Und deswegen kommt es auch alles zusammen raus, ne? Deswegen hängen da so IP, ICMP, TCP in derselben RFC-Gruppe und wurden zusammen veröffentlicht, weil es einfach getrennt eigentlich fast nicht sinnvoll zu betrachten ist.
Da bin ich auch mal sehr gespannt, wenn du sagst, dass TCP sich nicht so an diese Layer-Standards hält, weil das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Also wo genau diese, wo es sich nicht so wirklich dran hält. Das ist finde ich sehr spannend, weil bisher hatte ich immer so den Eindruck, dass es dann schon eigentlich so wie gedacht dann auf den unteren Layern quasi den Auftrag erteilt, irgendwas zu tun, so gefühlt.
Ja, bei TCP und bei UDP ist es noch relativ eindeutig, das mappt da relativ gut rein, aber ICMP ist zum Beispiel schon ein echtes Problem. Also ICMP regelt, ist eigentlich die Schicht über IP drüber und regelt also Informationen über, bist du da, Rechner? Ja, ich bin da, ich muss gerade Pakete wegwerfen, nein, der Port ist nicht erreichbar. Und liefert also eigentlich Informationen zurück, die auf dem IP-Layer relevant sind und aber aus dem Layer drüber kommen. Und also sowas wie,
wenn
diese ganze Paketgrößenerkennungsgeschichte, ja, Path-MTU-Discovery, die sagt dann hinterher dem Layer 3, du musst deine Pakete kleiner machen, damit die ankommen. Und da hast du einfach eine Layer-Vermischung drin, die in der reinen Lehre so nicht vorgesehen ist, aber funktioniert halt, ne?
Okay, aber bevor wir da schon zu tief einsteigen, würde ich gerne noch einmal Einen Schritt zurück, nämlich wir haben ja, also bei in der ersten Folge Request for Commons hatten wir ja mit Clemens über IPv4 gesprochen, wie das so funktioniert. Dann haben wir in der zweiten Folge, habe ich ja mit Dom über UDP und einen Anwendungsfall NAT-PMP gesprochen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. TCP und UDP sind eigentlich die beiden Protokolle, über die wir quasi sprechen im Internet. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Also IP liegt immer drunter. Ne? Und darunter liegt dann sowas wie Ethernet oder WLAN, oder wir machen jetzt nochmal die kurz Zusammenfassung hier. Ne? Also das LAN-Kabel, das man in seinen Rechner steckt, oder das WLAN, das transportiert Pakete innerhalb der Länge des Kabels oder der Reichweite des Funknetzes. Und irgendwann muss das Paket genommen werden und auf das nächste Kabel weitergereicht, beziehungsweise auf das nächste Funknetz weitergereicht oder die Glasfaser oder was auch immer. Und IP ist sozusagen die Ebene, die sich nicht darum kümmert, ob man jetzt auf einem Kabel unterwegs ist oder drahtlos oder ob das gemorst wird oder per Brieftauben übertragen, sondern da gibt es Absender- und Zieladressen, das sind die IP-Adressen, die ihm geläufig sind. Und es gibt eine Art und Weise, mit sogenannten Routern dafür zu sorgen, dass das Paket an die richtige Adresse kommt, über ein Kabel-Funknetzwerk, also diesen Weg durch verschiedene lokale Netze zu finden auf die andere Seite, das macht IP. Und damit, womit wir uns heute beschäftigen, TCP, das ist nochmal eine Ebene drüber. Und zwar möchte ein Programm gerne mit einem Programm auf der anderen Seite reden. Also klar, ich kann Pakete schicken an einen entfernten Rechner. Der entfernte Rechner kann mir Pakete zurückschicken. Jetzt habe ich aber eine Anwendung, sagen wir einen Webbrowser. Der Webbrowser möchte eine Webseite darstellen und dazu möchte er diese Webseite von der anderen Seite, also vom Server, abrufen. Und auf irgendeine Art und Weise muss ja diese ganze Webseite in Pakete gehackt werden, weil die Pakete, die verschickt werden, die IP-Pakete, haben die maximale Größe, die sich nach dem Medium drunter richtet, also wieder, ob es Ethernet ist, ob es Funk ist und so weiter und so fort. Und was TCP macht, ist, einen Mechanismus zu bieten, dass die Anwendung bloß noch sagen muss, verbinde dich mal mit dem Rechner und dann schicke folgende Daten. Das können dann beliebig viele Daten sein. Und die Aufgabe von TCP ist, diese Daten in der richtigen Reihenfolge und komplett auf der anderen Seite anzubekommen. Und zwar unter Berücksichtigung von Umständen wie Pakete gehen verloren, Pakete, da wird die Reihenfolge vertauscht und so weiter und so fort. Im Gegensatz zu UDP, du hast es schon erwähnt, das sind so eine Art Notizzettelchen, ja. Also UDP-Pakete haben eine begrenzte Länge und da gibt es auch keinen Mechanismus, der überprüft, ob sie ankommen oder nicht. Man schickt die halt los und sie kommen an oder nicht. Und auch damit kann man sinnvolle Sachen bauen. Zum Beispiel Nameserver funktionieren in der Regel über UDP, also so Anfragen wie, wer ist denn www.google.de? Und dann kriegt man eine Antwort.
Also das klassische
DNS. DNS. Genau, kriegt man eine Antwort, das ist 2340 69 105. Ja. Das geht auch per UDP, weil wenn es nicht funktioniert, schickt man es nochmal, die gesamte Nachricht passt in das Paket rein. Während so eine Webseite, die passt halt nicht in ein Paket rein und da braucht man nochmal eine Schicht oben drauf.
Also das heißt, TCP ist eigentlich so der Unterschied ist, dass eine Verbindung aufrechterhalten wird und die ganze Zeit eigentlich ein Dialog stattfindet zwischen den beiden, die da miteinander reden, während bei auch immer erwartet wird, ne? Also während bei UDP eigentlich nur, ja, wenn eine Antwort kommt, dann ist es wohl irgendwie angekommen, wenn nicht, dann halt nicht.
Genau. Ja, also die Begriffspaare da sind verbindungslos und verbindungsorientiert. Ja, also UDP ist verbindungslos, da gibt es keine Verbindung. Man schickt halt ein Paket und kommt an oder nicht. Und bei TCP gibt es eine Verbindung. Das heißt, es gibt eine Art und Weise, wie der eine Rechner dem anderen sagt, du, hallo, ich will mit dir reden. Dann sagt der andere so irgendwie, nö, hab gerade keinen Bock. Oder er sagt, oh, hallo, ich will auch mit dir reden. Und dann sagt der erste Rechner wieder, alles klar. Und dann ist die Verbindung aufgebaut. Und dann können beide Seiten Daten schicken. Und dann können beide Seiten auch irgendwann sagen, so, du, mir reicht's jetzt eigentlich, ich lege auf, tschüss. Und wenn beide Seiten aufgelegt haben und Tschüss gesagt haben, dann ist die Verbindung wieder zu Ende. Also man hat so einen Verbindungszustand da drin. Das ist ganz charakteristisch in TCP, dass es diese State Machine gibt, also die verschiedenen Zustände, in denen eine Verbindung sein kann, in denen die Verbindung sich befindet. Und ein Steuerprotokoll drumherum, das die Zustandsübergänge bewirkt und weiß, wann eine Verbindung aufgebaut werden soll, wann übertragen wird, wann fertig ist.
Ja, ich glaube, auf die Zustände müssen wir wahrscheinlich auch nochmal etwas genauer eingehen, wie das dann so ein bisschen funktioniert. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt noch nicht so ganz klar, wie wir am besten anfangen. Vielleicht schauen wir uns mal, vielleicht gehen wir mal den Header entlang, weil ich glaube, den Header entlang zu gehen, das hilft ganz gut, um dann auch, wenn man auf die ersten Begriffe stößt, so wenn wir jetzt hier uns den Port angucken und so weiter, dass man da uns mal ein bisschen entlang hangeln, um so auch direkt mit zu erklären, wie das funktioniert. RFC, was hatte ich gesagt?
793.
Ja, 793, das ist jetzt
Seite 14, Kapitel 3, 3.1, Header-Format, da sind wir.
Genau, da sind wir. Ich habe es nämlich offen, aber es steht natürlich jetzt gerade.
Wir machen einen RFC-Read-Along-Block hier. Können alle nachgucken.
Ja, das funktioniert tatsächlich meistens ganz gut, weil von der Struktur her sind die Dokumente, ich liebe die sehr, ne? Also das ist so sehr, sehr, sehr schön aufgebaut. Der TCP-Header beginnt mit einem Source-Port.
Ein Source-Port und ein Destination-Port, die wir, glaube ich, einfach mal zusammen behandeln können. Aber wir fangen einfach mal mit dem Destination Port an, weil das ist leichter zu erklären, was es macht. Und zwar, Computer haben ja eine IP-Adresse. Und wenn man sich jetzt mit ihnen verbindet, also ein Computer, wenn er ein Server ist, der kann ja verschiedene Dienste bereitstellen. Es kann sein, dass es ein Webserver ist. Es kann sein, dass es ein File-Server ist. Es kann sein, dass da ein Streaming draufläuft oder Mails angenommen werden oder man Mails abrufen kann oder. Also viele verschiedene sogenannte Dienste, ja, also www ist ein Dienst, SMTP ist ein Dienst für Mailempfang, POP3 ist ein Dienst für Mailabruf und so weiter und so fort. Die haben alle unterschiedliche sogenannte Ports. Das heißt, es ist eine Nummer, die da in dem TCP-Header drin steht, mit der man sagt, mit welcher Anwendung man eigentlich reden möchte, wenn man mit so einem Rechner redet. Ja, also man spricht mit einer TCP-Adresse, das ist erstmal vereinfacht ausgedrückt der Rechner. Ja. Rechner kann mehrere IP-Adressen haben, aber egal. Ja. Und um auf diesem Rechner auszuwählen, mit welchem Dienst man redet, gibt man den entsprechenden Port dazu an. Also bekannte Ports sind sowas wie Port 80 für HTTP, also unverschlüsselte Webseiten. Port 443 für verschlüsselte Webseiten, HTTPS. Port 25 zum Mail-Empfang, SMTP, POP3, 119, wenn ich das richtig im Kopf habe, und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, es kann ja sein, also ich habe einen Rechner und auf dem Rechner habe ich jetzt drei verschiedene Webbrowser offen. Und mit den drei verschiedenen Webbrowsern greife ich auf dieselbe Webseite zu, also auf denselben Port, auf demselben Rechner. Dann muss ja irgendwie der Server, wenn er mir antwortet, auch wissen, an welche Anwendung er jetzt die Daten zurückschickt. Und dazu ist der Source-Port da. Ja, da schreibe ich dann, der wird vom Betriebssystem gewählt. Also wenn mein Webbrowser dem Betriebssystem sagt, geh doch mal zu www.google.de auf Port 80, dann guckt der Rechner nach, welchen freien Port er hat und nimmt dann sowas wie 45.001. Und schreibt das als Source-Port rein und als Destination-Port 80. Und dann wird das ganze Ding in ein IP-Paket eingepackt, wird an was auch immer www.google.de für eine IP-Adresse hat geschickt und der antwortet dann. Und der schreibt dann bei sich in den Source-Port wieder 80 rein und als Destination-Port meine 45.001, meine 45.001. Und dann weiß mein Betriebssystem, wo die Antwort eigentlich hingehört, in welchen von den Webbrowsern denn jetzt die Webseite ausgeliefert werden soll.
Also das heißt eigentlich ist es eine Verbindung zwischen, weil ich meine, der angesprochene Webserver schickt ja quasi, wenn man jetzt so den Normalfall, man sitzt hier hinter seinem Heimnetzwerk, schickt er ja eigentlich immer alles an die gleiche IP-Adresse für ihn, ne? Nur von einem anderen Port ausgehend.
Das, so, das NAT, oder? Genauso funktioniert NAT. Das verkompliziert jetzt die Darstellung ein bisschen, aber vielleicht kann man natürlich trotzdem so machen. Also das funktioniert dann ganz genauso, ja. Wenn ich einen Router zu Hause habe, der sich im Internet eingewählt hat, der hat ja nur eine echte IP-Adresse. Und die Rechner dahinter, die haben inoffizielle IP-Adressen, private IP-Adressen. Und das ist im Prinzip genau derselbe Fall, wie mit den meinen drei Browsern auf einem Rechner, nur dass ich drei Rechner habe, die eigentlich verschiedene IP-Adressen haben. Aber mein Router muss es rausschicken. Und was der tut, ist sozusagen sich nicht nur die Absender-IP-Adresse ändern in seine IP-Adresse, sondern auch einen freien Source-Port zu suchen, wo sich merkt, von welchem Rechner das eigentlich kommt.
Obwohl, eigentlich hat es ja noch nicht mal was mit NAT zu tun, sondern selbst wenn ich mit meinem Rechner irgendwie eine echte, und jetzt gehen wir erstmal IPv4, weil IPv6 ist ja ist ein bisschen schwieriger, aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich hätte eine echte IPv4-Adresse, also eine, die mit dem Internet redet, dann hätte ich ja trotzdem das gleiche Thema, auch ohne NAT, weil ich mit meinen drei Browsern trotzdem von der gleichen IP-Adresse aus die Anfrage an Port 80 beim meinetwegen gleichen Webserver stellen
würde.
Genau
so ist das, ja. Und es kann auch passieren, dass derselbe Webbrowser mehrere Verbindungen zur selben IP-Adresse aufmacht. Auch das kommt vor.
Ja, ich hab gehört, das kommt sogar häufiger vor. Ne?
So eine TCP-Verbindung wird dann auch vollständig spezifiziert durch Source-IP-Adresse, Destination-IP-Adresse, also Quell- und Ziel-IP-Adresse und Source-Port und Destination-Port. Diese vier Sachen zusammen identifizieren eine TCP-Verbindung. Das heißt, wenn du irgendwo reinguckst auf eine Leitung, alles, was Source-IP, Destination-IP, Source-Port und Destination-Port gleich hat, gehört zur selben Verbindung. Und alles, was dieselben Werte aber vertauscht hat, also Source und Destination-IP vertauscht, Source und Destination-Port vertauscht, das ist die Rückrichtung der Verbindung. Also sind sozusagen zwei Halbverbindungen und zusammen bilden sie die TCP-Verbindung.
Das ist der sogenannte Socket, richtig?
Das, ja. Also Socket ist eigentlich ein Begriff aus der BSD-Welt, wo dieses TCP implementiert wird. Ist noch ein bisschen abstrakter, weil man natürlich auch auf anderen Protokollen Socket aufmachen kann, aber im Prinzip entspricht dem das. Mhm. Also das Betriebssystemobjekt, das diese TCP-Verbindung kapselt, das heißt Socket. Und das findet aber der Kernel, indem er genau diese vier Sachen anguckt. IP, Source, IP Destination, Source Port, Destination Port. Dann hat er für diese vier Werte eine Tabelle. Da guckt er rein, da ist dieses Socket-Objekt und über dieses Socket-Objekt redet dann die Applikation mit dem Kernel.
Okay, also Source Port, Destination Port, das heißt, der Destination Port definiert, mit was für einer Anwendung ich reden möchte. Und der Source Port ist für wild gewählt, was gerade frei ist.
Genau, wild gewählt, was gerade frei ist, damit das Betriebssystem die Anwendung wiederfindet, die diese Verbindung haben wollte.
Und das stört den Server auch nicht, dass es irgendwie alle bei ihm mit dem gleichen Port reden wollen.
Na, solange der Source-Port verschieden ist, darf der Destination-Port ruhig gleich sein. Dafür gibt es den.
Okay. Wäre das umgekehrt genauso?
Nee. Was wie umgekehrt?
Kann ja nicht. Nee, kann ja gar nicht. Entschuldigung. Kann ja gar nicht. Weil ich bin ja kein Webserver. Ich bin ja hier, ich sitze ja
wir
hier.
Wir kommen nachher zu Simultaneous Open, dann wird das alles sehr verwirrend.
Okay, gut. Also Source-Port, Destination-Port haben wir dann erstmal soweit. Der nächste Teil ist dann die Sequence Number. Sequence Number. Da haben wir direkt mal einen großen Teil, den TCP ausmacht.
Genau. Mit der Sequence Number machen wir nämlich das ganz große Fass auf. Am Ende dieses IP-Pakets hängen ja, dieses TCP-Pakets hängen die Daten dran. Das, was da als Data bezeichnet ist im Header. Und wenn ich jetzt sagen wir mal 10 Kilobyte Daten schicken will und ich kann aber bloß 1 Kilobyte große Pakete verschicken, dann muss ich das ja in 10 Paketen tun. Und irgendwo muss notiert sein, welches Paket welche Daten enthält. Ja, also wo es losgeht, was irgendwie mein Byte 0 ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Das heißt, das erste Paket, das ich rausschicke, hat dann die Sequence Nummer 0. Und das nächste hat halt die Sequence Nummer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Angenommen, ich schicke immer 1000 Byte Daten, was beliebig ist. Das kann man sich aussuchen als Absender bis zu einer Maximalgröße. Und die Sequence Number sagt, wie weit wir quasi schon sind. Und der Empfänger, der guckt sich halt die Sequence Numbers an. Ja, was genau der jetzt tut, um die Pakete wieder zusammenzusetzen, das definiert dieses RFC nicht so richtig. Aber der einfachste Fall ist, ich weiß, die Verbindung wurde gerade aufgemacht, also warte ich auf das Paket mit Sequence Number 0. Ja, und wenn da keine Null drin steht, dann ist was schiefgegangen, dann schmeiße ich das Paket weg und warte drauf, dass ich irgendwann mal wieder das richtige Paket bekomme.
Schmeiß das weg? Schmeiß das echt weg? Hält
Im
das nicht kurz?
Simpelsten
Oder
Fall,
guck mal.
im simpelsten Fall, also zumindest zu der Zeit, als dieses RFC geschrieben wurde, ist das passiert, ja.
Okay.
Und also es gibt da ein Feature namens Selective Ack, da kommen wir später zu, wenn wir die Acknowledgements durch haben. Aber im simpelsten Fall und im Jahre 1981 wird das Paket einfach weggeworfen.
Also wenn die Null nicht kommt, wenn nicht das ankommt, was ich jetzt, also das ist das nur bei dem ersten so oder schmeißt du
das
die
immer so.
Alle weg?
Also wenn ich die Null bekommen habe und meine 1000
okay.
Bytes habe, dann warte ich als nächstes auf ein Paket mit der Sequence Number 1000.
Und wenn die 2000 ankommt,
schmeiß ich
es
auch
auch
weg.
Weg.
Genau.
In der Welt
In der
1981
Welt. Und wenn die 500 ankommt, dann schmeiße ich das weg. Und wenn die 3000 ankommt, schmeiße ich das weg. Und wenn die 1003 ankommt, dann schmeiße ich das weg. Ich warte auf die 1000.
Okay.
So, und eigentlich ein recht einfaches Prinzip. Damit sind wir nämlich auch schon bei der Acknowledgement Number, weil wir müssen ja auch wissen, wie weiß denn die andere Seite, dass ich immer noch auf die Null warte? Ja? Oder worauf ich warte, dass ich irgendwie die Null schon bekommen habe, jetzt auf die 1000 warte. Und das passiert über die Acknowledgement Number. Das heißt, in der Acknowledgement Number schreibe ich immer rein, was das letzte Byte ist, was ich gesehen habe. Und dann sendet der Sender nach einem näher zu spezifizierenden Algorithmus, der, glaube ich, Grundlage einer eigenen Sendung ist, wann er beschließt, das Paket nochmal zu schicken.
Ja. Oh ja, das ist eine eigene Sendung, weil da kommen wir nämlich dann in die ganz wilden TCP-Geschichten.
Genau, genau. Also das ist die Stelle, wo sie dann ab 1981 dran geforscht haben, wie man das am besten macht. Aber das Prinzip war erstmal, naja, pass mal auf, in der Acknowledgement Number sagt man, was man zuletzt gesehen hat und in der Sequence Number sagt man, wo man ist. Und da so eine Verbindung ja in beide Richtungen geht, hat immer einer eine Sequence Number und einer eine Acknowledgement Number. Man schickt dann also über die Acknowledgement von dem, was man von der anderen Seite zuletzt gesehen hat. Nur schreibt man immer in das Paket rein, das man gerade verschickt und in der Sequence Number sagt man, welche Bytes man gerade verschickt.
Frage, die Pakete verschickt, also nehmen wir das schöne Beispiel der Webseite, die man aufruft. Wenn ich jetzt hier sitze und die Webseite bekomme, der Content kommt ja quasi dann vom Webserver, meistens ist das ja so, ne? Also der Content kommt ja eigentlich zu mir hin. Das heißt, ich habe eigentlich auf meiner Seite hier wenig an Sequenzen-Paketen zu nummerieren, oder?
Naja, da müssen wir mal drüber reden, wie du sagst, welche Webseite du eigentlich haben willst. Und da kommt das HTTP-Protokoll ins Spiel. Und es ist dann eigentlich schon so, dass du eine Verbindung aufbaust und als erstes mal als Anfrager sagst, was du eigentlich haben willst. Das heißt, du sagst irgendwie, ich hätte gerne /index.html. Und übrigens, mein Webbrowser ist ein Firefox Version 23. Nee, eigentlich ist es ein Internet Explorer und ich tue nur so, als wäre es ein Firefox. Und ich akzeptiere HTML.
Oh, jetzt, ja.
Und also man schickt da einen Haufen Gedöns rüber, was man alles irgendwie zu sprechen gedenkt. Und dann bekommt man erstmal eine Antwort zurück, wo der Webserver sagt, ja, vielen Dank für deine Anfrage. Ich habe sie mit Bedacht bearbeitet und Index.html gibt es hier nicht und der Fehlercode ist 404 und hier ist eine hübsche Webseite, die diesen Fehlercode repräsentiert und dann kommen die eigentlichen Daten, die in deinem Webbrowser dargestellt werden. Also ein bisschen was fließt da schon an Daten. Also erstmal in die eine Richtung mit der Anfrage, dann in der anderen Richtung mit der Antwort, inklusive der Nutzdaten.
Also auch genug, auch genug, dass es nicht unbedingt immer alles in ein Paket passt.
Ja, manchmal schon, manchmal nicht. Das hängt ein bisschen davon ab. So viele Antworten, viele Anfragen passen in ein Paket rein. Aber spätestens, wenn man es mit komplexen Webseiten zu tun haben, die 26 Cookies setzen und lange, lange Anfragen, Haufen Parameter, dann werden das auch schon mal mehr Pakete.
Okay, also was schreibe ich denn in die Acknowledgement Number rein als wenn es wirklich nur, also wir sind jetzt bei einer ganz einfachen Webseite und es gibt nur dieses eine Paket, ne, was ich anfrage, dann schickt mir also auch der Webserver irgendwie eine Acknowledgement Number zurück, auch wenn die ganze Anfrage in ein Paket gepasst hat.
Ja klar, weil er hat ja das Paket gesehen. Ja.
Okay, also das funktioniert tatsächlich im eigentlich in beide Richtungen gleichberechtigt.
Mehr oder weniger, ja.
Mehr oder weniger, okay. Okay, die Acknowledgement-Nummer. Das heißt also, das, was ich zuletzt gesehen habe, schicke ich dann an den jeweils anderen zurück. Und also das schreibe ich da rein. Okay. Data Offset wäre das nächste Feld. Was ist das denn?
Data Offset sagt, wo in dem Paket die eigentlichen Daten anfangen. Also siehst du ja ganz unten, da gibt es Data. Und zwischendrin gibt es ein Feld, das heißt Options. Und alles andere hat zwar eine feste Länge, aber dieses Feld Options, das hat eine variable Länge. Und um rauszufinden, wie viele Options da sind, muss man irgendwo sagen, wo die eigentlichen Daten losgehen. Und das sagt der Data Offset.
Okay. Und das ist auch nicht immer gleich, weil wir haben ja noch so ein Padding-Ding da drin. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Aber okay. Okay. Ja, gut.
Genau.
Das nächste. Okay.
Reserved ist reserviert. Da wäre mir auch nicht bekannt, dass irgendein RFC die vergeben hätte. Solide Ingenieurspraxis, dass man das Gefühl hat, da könnte man noch mal was brauchen, da müsste man vielleicht noch mal was aufbohren. In dem Fall ist es halt so, dass wir haben hinter dem Reserve diese Flex, das ist das, was da so lustig bunt aussieht, dass man vielleicht noch mal mehr Flex brauchen kann. Und da sind eh bloß 6 da und man möchte aber, dass die anderen Header-Felder schön im Memory aligned sind. Ja, also das Diagramm, was wir hier sehen, das sind ja immer 32 Bit in einer Zeile, das sind 4 Byte. Und diese Sequence Number und die Acknowledgement Number, die starten einmal beim Offset 4 Byte und einmal beim Offset 8 Byte. Weil das ist total prima, da kann man nämlich auf einem 32-Bit-Computer direkt drauf zugreifen und muss nicht irgendwie die Hälfte aus dem einen Speicherbereich lesen, die andere Hälfte aus dem anderen Speicherbereich und das hin und her schieben. Das ist einfach viel schneller, wenn diese Datenfelder auf bestimmten Grenzen liegen, also den Grenzen des Speichers des Computers entsprechen.
Stimmt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Genau.
Klar, 32 Bit.
Und deswegen, dieses Window ist halt 16-Bit und dann hat man halt mal so eine Stelle, wo noch was übrig ist und da schreibt man dann einfach reserviert dran.
Ja, macht total Sinn. Ich habe tatsächlich über diese 32-Bit-Rechner irgendwie noch gar nicht nachgedacht. Das ist irgendwie total, das macht ja voll Sinn. Alles klar, okay, Reserved. Aber hat niemand was mitgemacht, ne?
Niemand
Ich
was
glaube bis
mitgemacht,
heute
nee.
nicht, oder?
Bei IP haben
Okay.
sie mal das Evil-Bit eingeführt für eins der Reserved-Bits.
Ja, das Evil-Bit hatten wir sogar schon mal in der Sendung. Wenn ich mich recht erinnere, in der ersten, ja, das Evil-Bit, sehr schön. Dass man ja, nur kurz zur Erinnerung aus der ersten Folge, dass man doch bitte setzen soll, wenn man Dinge nicht vernünftig und schön macht, sondern böse ist. Dann soll man das
Genau.
Evil-Bit
Hallo, ich
setzen.
bin böse, bitte filter mich raus.
Genau. Okay, dann haben wir das nächste Feld,
So,
16
na,
Bit,
eigentlich
ne?
die nächsten 6 Bit da sind hinter Reserved.
Sechs.
So, Ogg, Ak,
Oh.
Pst, Syn und Fin. Das sind die Flex. Also zwischen Reserved und Window.
Ah, das sind die. Das hier sind die. Ah, die. Ach, das habe ich total. Die habe ich. Ich habe das nicht von oben nach
Ja,
unten gelesen.
genau.
Okay, wir haben. Ja, wir haben die Flex. Die Flex sind
Die
ganz
Flex sind
wichtig.
ganz wichtig. So, und jetzt, ich glaube, wir verschieben die Flex auf später und erklären erstmal
Ja,
den
das
Rest
ist,
weiter,
glaube
weil das
ich,
sind ja so viel. Und dann scrollen wir
sinnvoll.
runter zu dem State-Diagramm und anhand dessen erklären wir diese
Genau.
Flex.
Da bin ich total dabei. Also die Flex, die überspringen wir kurz, dann gehen wir mal kurz zum Window.
Genau.
Das
Das
ist nämlich
Window hat
dann das
nochmal mit
nächste.
den Sequence-Nummern und Acknowledgement-Nummern zu tun. Und zwar sagt das Window, wie viele Pakete ich mir noch merken kann. Nee, Moment, andersrum. Ja. Ich so als Betriebssystem, ja, wenn ich so Pakete entgegennehme und die zusammensetzen muss, um sie an eine Anwendung weiterzureichen, dann habe ich dafür einen Buffer. Und auf der anderen Seite, wenn ich Daten verschicke, ja, dann bekomme ich als Betriebssystem die Daten von der Anwendung übergeben am Stück in einem Buffer und muss sie in Pakete zerlegen. Also diese Buffer sind sozusagen Speicherbereiche, die so eine Art, naja, Aufstellungsplatz für die Pakete sind, wo man also seine zu schickenden Daten reintut und dann werden die abgearbeitet und wenn die fertig abgearbeitet sind, dann darf das Betriebssystem die nächsten Daten schicken. Und in dem Fall ist die Window Size, das, wie viele Daten das Betriebssystem noch entgegennehmen wird, bevor die andere Seite bitte aufhören soll zu senden. Das war jetzt nicht besonders verständlich, oder?
Ich meine, ich verstehe es, ich weiß ja nicht, ob das so, so allgemein ankommt. Weil Windows heißt, also an diesem Window-Teil bin ich tatsächlich auch schon mehrfach gescheitert, das zu wiederzugeben, was es eigentlich macht. Das ist nicht so ganz einfach. Nee, es ist nicht so ganz einfach. Also zunächst mal vielleicht noch ganz kurz so zwischengeschoben. Ganz blöd ist es grundsätzlich, wenn so ein Buffer voll ist und es kommt trotzdem immer noch Kram an.
Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ja, so das Betriebssystem muss ja manchmal auch auf die Anwendung warten, bis die wieder in der Lage ist, weitere Daten zu verarbeiten. Und es hat also einen reservierten Speicherbereich fester Größe, der besagte Buffer, wo die ankommenden Pakete erstmal reingeschrieben werden. Und irgendwann ist der Speicherbereich voll. Und dann müssen halt Daten weggeworfen werden, im schlimmsten Fall. Wenn dann also weiter Daten ankommen würden, wenn die Senderseite weiter Daten schicken würde, obwohl meine Anwendung noch gar nicht so weit ist, die Daten noch gar nicht vom Betriebssystem abgeholt hat, dann müsste das Betriebssystem die Pakete wegwerfen. Und diese Windows-Size dient dazu, der anderen Seite mitzuteilen, wie viel Daten sie ungefähr schon mal auf die Reise schicken kann, ohne dass sie beim Empfänger verloren gehen. Und dass das sinnvoll ist, das hat damit zu tun, dass die Daten ja auch eine Zeit unterwegs sind. Ja, es ist ja nicht so, dass man sozusagen bei jedem Paket erstmal warten kann, bis es angekommen ist und dann sagen kann, du mach mal weiter. Weil wenn ich hier ein Paket losschicke, dann ist es vielleicht 200 Millisekunden unterwegs bis in die USA oder bis nach Asien. Und dann würde ich für jedes Paket 400 Millisekunden hin und her warten. Nee, es funktioniert nur so, dass ich sozusagen Pakete losschicke, in meine Leitung reinstecke und dann vielleicht schon mal 20, 30, 40, 50 Pakete verschicke, die dann unterwegs sind. Man sagt, die sind in Flight, ja, in Transit. Und auf der anderen Seite kommen die dann irgendwann an und ich als Sender muss wissen, wie viel kann ich denn in diese Leitung reinstopfen, bevor ich von der anderen Seite was höre und davon ausgehen, dass sie auf der anderen Seite noch ankommen.
Das heißt also, eigentlich, vielleicht kann man das so nochmal verdeutlichen, die Alternative wäre ja, ich schicke ein Paket los und warte darauf, dass ich höre, das ist angekommen.
Genau, das wäre die Alternative und
das wäre die Alternative.
Das ist ganz furchtbar ineffizient.
Das dauert halt, dauert
genau,
lange.
Genau.
Ne? Und deswegen, diese Windows-Size sagt mir eigentlich, bevor du dir anfangen musst, Sorgen zu machen, dass ich deine Pakete nicht bekomme, kannst du trotzdem erstmal so viel schicken. Ja? Das ist die Anzahl an Paketen, die ich durchaus irgendwie, mit denen ich klarkomme. Und erst wenn die Windows-Size überschritten ist, beziehungsweise nee, anders, wenn du nichts von mir hörst, dass es angekommen ist, musst du dir eigentlich erst nach der Überschreitung, oder das ist jetzt verbasel ich mich, ne? Du weißt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber jetzt habe ich mich verzettelt.
Genau. Vielleicht einfach nochmal ein kurzes Rechenbeispiel, um klarzumachen, wie groß der Gewinn dadurch ist, dass man das tut. Ja? So eine Gigabit-Leitung, da kann ich ja in der Sekunde grob geschätzt 100 Megabyte übertragen. Ja. Eigentlich wären es 120, aber irgendwie man hat ja auch Protokoll-Overhead und so weiter und so fort. Also sagen wir 100 Megabyte. Wenn ich jetzt eine 200 Millisekunden Verzögerung habe, weil ich, wie gesagt, mit USA oder Asien rede oder einem ähnlich weit entfernten Ort, dann sind 20 Megabyte Daten unterwegs in den 200 Millisekunden. Was richtig viel ist. Also die komplette Webseite ist schon mal auf der einen Seite in die Leitung reingesteckt, bevor der Rechner auf der anderen Seite auch nur das erste Byte gesehen hat. Und dann kommen diese Pakete irgendwann an und prasseln auf den Rechner ein und der hat gar keine Chance mehr, der anderen Seite zu sagen, stopp, hör mal auf zu senden, weil die sind ja schon längst gesendet. Und diese Windows-Size, die sagt, wie viel darf die andere Seite auf einmal losschicken? Also darf die mir die ganzen 20 Megabyte auf einmal schicken? Oder tut es vielleicht auch erstmal 1 Megabyte und wenn das 1 Megabyte da ist, dann sage ich nochmal Hallo.
Also das wird, die Windows-Size wird auch vorher ausgehandelt. Das sollte man vielleicht auch noch, da wird schon vorher mal geguckt, wie groß kann die denn
genau,
sein.
Genau, da gibt es so eine Empfehlung, so fang doch mal mit folgenden Werten an. Das steht dann in Options drin, das ist ein bisschen komplizierter. Und die kann auch runtergezählt werden, aber sie steht im Prinzip in jedem TCP-Paket drin, um den aktuellen Füllstand des Buffers zu repräsentieren. Also sagst irgendwie.
Und dann kann man sich ja auch mal überlegen, wie lange das dauern würde, wenn man jedes Paket einzeln schicken
genau,
würde.
Genau, so, genau,
warten,
genau.
Bis der dann antwortet.
1500 Byte pro Paket. Dann kriegen wir also 5 Kilobyte pro Sekunde durch unsere Gigabit-Leitung und das ist ein bisschen ineffizient und produktiv. Sollte man nicht tun.
Das ist, ja, das war sogar schon damals nicht
schon,
so.
Schon damals
so
haben wir das verstanden, obwohl es noch keine Gigabit
schon damals.
Gab.
Da war es noch mehr so Schnürsenkel. Ja, okay, Windows Size.
Genau.
Ja, ist schönes Thema, Windows Size.
Checksum.
Wenn die Checksum nicht stimmt, schmeiße ich es weg. Nehme ich
genau,
mal an.
Das passiert. So, die Checksum ist eine Prüfsumme, die über das TCP-Paket, also über den Header des TCP-Pakets gebildet wird. Und wenn die Checksumme des Headers nicht stimmt, dann ist offensichtlich im Paket irgendwas passiert und es wird weggeworfen.
Stimmt, da muss ich direkt mal noch kurz nachfragen. Das IP-Paket hat ja auch eine Checksum.
Ja, das
also es gibt ja auch eine IP-Checksum.
Das Ethernet-Paket hat auch eine Checksum. Also das ist Checksum
genau.
On all layers.
Also Checksum on all layers müsste nicht, wenn im TCP irgendwas kaputt ist, müssten ja schon die anderen Checksums auch nicht stimmen, oder?
Die sind ja auch bloß über die jeweiligen Header. Also bei Ethernet sind sie über das gesamte Paket.
Ach ja, stimmt, das ist ja alles immer nur Header.
Bei IP ist es nur der Header, der da geschützt wird mit der Checksum.
Stimmt. Das heißt also, man guckt sich immer die ganzen Checksums an und wenn da was kaputt ist, dann schmeißt man es weg.
Theoretisch.
Man sagt noch, das war kaputt.
Das eventuell auch, aber praktisch ist es auch so, dass Checksummen schon mal nicht überprüft werden. Ja, das ist, ja.
Ach was.
Neulich irgendwie.
Das war aber nicht im Sinne
das
des
war nicht
Erfinders,
im Sinne des
oder?
Erfinders. Das kommt aber häufig genug vor. Es kommt auch vor, dass mal so ein Router beim NAT den Port anfasst und vergisst, die Checksumme anzufassen.
Oh, ja. Schön.
Ganz, ganz, ganz böse okay. Bugs können da passieren. Und leider sagt halt auch dieses Dokument, das ist einer meiner aktuellen Pet Peeves, be strict in what you send and liberal in what you accept. Robustness Principle. Was leider aus heutiger Sicht ein bisschen ein Fehlgriff war, weil wenn man sozusagen sehr freizügig bei dem ist, was man an Protokollen redet, dann implementiert man mehr als das eigentliche Protokoll. Und das führt zu unangenehmen Sicherheitssituationen unter Umständen.
Man muss wahrscheinlich schon dann irgendwo die Grenze ziehen zwischen, ich bin jetzt mal liberal, wenn ich Sachen bekomme, die eigentlich so nicht spezifiziert sind.
Genau.
Ne?
Also man kann halt durchaus das be liberal in what you accept so interpretieren, dass wenn die Checksumme nicht stimmt, man das Paket dann trotzdem annimmt. Und ja, oder ähnliche Dinge. Ne? Und also einer der Gründe, warum diese ganze Protokollserie so erfolgreich ist, ist vermutlich schon, dass man es nicht so genau genommen hat, mit was man alles implementieren muss. Aber das ist etwas, was sich 30 Jahre später oftmals furchtbar rächt, ja, wo man in Situationen reinläuft, die man nicht so vorhergesehen hat und so weiter und so fort. Also eigentlich sollte man strikt sein in dem, was man akzeptiert und strikt in dem, was man sendet. Und am allerliebsten hätte man eine formale Spezifikation des Protokolls. Die es erlaubt, einen Parser zu bauen, der machine-generated ist, damit man nicht von Hand Parser schreibt, weil dabei geht auch immer alles schief. Aber das ist ein Nebenstrang. Ja, kommen wir zu unserem TCP-Paket zurück.
Ja, also dieses Prinzip, was du gerade zitiert hast, das haben wir auch schon mal angesprochen. Also so ein, für die Leute, die oder für wenn sowas der Sinn dahinter, wenn sowas nicht komplett korrekt implementiert ist, dass man dann nicht so ganz hart sein soll, das dann wegzuschmeißen, weil irgendjemand nicht in der Lage war, das richtig zu implementieren, sondern es trotzdem anzunehmen, aber selber den größten Anspruch daran zu legen, dass man es selber vernünftig implementiert. Das ist so der Grundsatz dahinter gewesen, aber wie du gerade beschreibst, das kann natürlich dann hässlich werden. Okay, Checksum war eigentlich im Sinne des Erfinders, dass man über den Header sich das anguckt und wenn die Checksum nicht stimmt, dass man ja, eigentlich so bei IP, glaube ich, meinte Clemens, IPv4 wäre es relativ hart, dass es weggeworfen wird. Bei TCP sagst du gerade schon, geht so.
Geht so, gibt so eine und solche Implementierung. Also die ganzen gängigen großen Betriebssysteme machen es natürlich alle richtig, aber gerade im Embedded-Bereich sieht man Sachen. Ne?
Okay. Checksum. Der nächste Part ist der Urgent Pointer.
Was ist denn der Urgent Pointer? Dann müssen wir, glaube ich, doch mal eins von diesen Flags besprechen. Und zwar das erste URG, das Urgent Flag.
URG.
Das Urgent Flag.
Urgent.
Ich hatte ja beschrieben, dass die Pakete in der Reihenfolge abgearbeitet werden. Ja? Wenn irgendwie so ich auf die 0 warte und die 1000 kommt, interessiert mich das nicht, sondern irgendwie ich warte auf die 0, bis sie irgendwann mal kommt. Der Urgent, wenn man das Urgent Flag gesetzt hat, sagt man, hallo Alarm, ich habe hier Daten für dich, die musst du gleich bearbeiten. Das ist alles andere ist völlig egal, du musst auch auf die anderen Pakete jetzt erstmal nicht warten, das kannst du nachher gleich machen, aber das hier, die Daten, die musst du erstmal an die Anwendung weiterreichen. Wird extrem selten verwendet, das ist, wenn man sich zum Beispiel per Remote Login auf einem anderen Rechner eingeloggt hat, auf der Shell, und Ctrl-C drückt, dann will man manchmal nicht warten, bis die anderen Daten, die man so geschickt hat, da angekommen sind, von der Applikation verarbeitet worden, sondern man will gleich mit Ctrl-C das Programm auf der anderen Seite abbrechen. Dann wird das Urgent Flag gesetzt.
Ach, ernsthaft? Das ist sehr spannend. Also das
ich habe es auch noch nie in der Praxis gesehen, muss ich sagen. Das ist bislang eine rein theoretische Konstruktion. Ich muss mal gucken, ob ich das mit irgendwas nachgestellt bekomme, dass das Urgent Flag tatsächlich verwendet wird. Aber dafür ist es mal gemacht worden. Ja, es ist extrem selten. Und der Urgent Pointer, also wenn ich Urgent Daten schicke, das Urgent Flag gesetzt ist, fangen meine Urgent Daten quasi mit dem Datenfeld an. Und irgendwann geht es mit normalen Daten weiter. Und der Urgent Pointer zeigt auf die Stelle, wo es mit den normalen Daten weitergeht.
Ah, okay, der sagt also, okay, das ist der Urgent Data Teil und der Urgent Pointer sagt, das ist die
da ist mir normal,
okay. Ja, dann macht total Sinn. Okay, was schreibt man denn rein, wenn es keinen Urgent Flag gibt?
Bleibt leer. Das ist übrigens ein sehr interessanter Punkt. Betriebssystem Fingerprinting. Ja, wie erkenne ich, mit was für einem Betriebssystem ich rede? Und dieser TCP-Header, der bietet einem viele Stellen, wo Sachen manchmal nicht definiert sind und wo dann irgendwas drinsteht, beziehungsweise steht ein Standardwert drin. Und der reicht aus, um zu sagen, mit welchem Betriebssystem man gerade redet. Also zum Beispiel, wie gesagt, wenn das Urgent Flag nicht gesetzt ist, dann wird der Urgent Pointer auch nicht verwendet. Was schreibt denn das Betriebssystem da rein? Steht da immer 0 drin? Steht da immer 255 drin? Ja, oder ist da immer 23? Ist das vielleicht irgendein zufälliger Wert, weil es gar nicht gesetzt wird? Ähnliches mit der Windows-Size. Wie groß ist denn die ursprüngliche Windows-Size? Das ist sowas, was spezifisch ist für ein Betriebssystem. Und dann kann man sich auch noch angucken, was passiert, wenn man Flex miteinander setzt, die keinen Sinn ergeben. Wie reagiert das Betriebssystem drauf, wenn ich kann man das Urgent und das Push-Flag gleichzeitig setze, aber die anderen nicht, was halt nicht definiert ist. Was kommt denn da für ein Paket zurück? Kommt da überhaupt was zurück? Das sogenannte TCP-Fingerprinting, das kann man darüber machen, mit so undefinierten Situationen.
Das ist ja, also, okay.
Wenn du es mal ausprobieren willst, nmap-a. Also eigentlich minus groß O für OS Detection, aber minus groß A erkennt dann auch die anderen, also macht dann auch Protocol Detection oben drauf.
Das gucke ich mir mal an. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber das ist spannend, das wusste ich nicht. TCP Fingerprinting. Okay, damit kann man natürlich auch schon ganz schön, damit kann man verdammt viel sehen, ne?
Ja, man kann auch also mal damit rumspielen und gucken, was das Equipment auf dem Weg so macht, ne? Ob Sachen rausgefiltert werden, ob da eine Firewall steht.
Ah, ich sehe schon. Wir müssen da auf jeden Fall mal noch uns genauer nochmal im Security-Bereich unterhalten, glaube ich. Okay, der Urgent Pointer. Also wenn es einen Urgent Flag gibt, dann sagt mir der Urgent Pointer, wo hört Urgent auf und wo fängt normal genau. wieder an. So, okay. Dann hätten wir als nächstes ein Options Flag. Options
Feld. Genau.
Teil im Header.
So, alles, was wir bislang gesehen haben, da ist die Größe der jeweiligen Felder tatsächlich durch die Größe des Rechtecks da in dem Dokument definiert. Also Source-Port geht halt von 0 bis 15, das heißt, es sind 16-Bit. Destination-Port geht von 16 bis 31, sind 16-Bit. Das Options-Feld ist hier mit
schräg
24-Bit dargestellt. Ist aber eigentlich beliebig groß. Falls in den Options ist nicht viel mehr definiert, dass die einen Option-Type haben. Und wie lang die sind, hängt davon ab, welcher Option-Type das ist. Und wie viele Options da sind, entscheidet dann, wie viele Options in dem Options-Feld drin sind. Und das Padding, das da eingezeichnet ist, wenn ich alle meine Options hingemalt habe und möchte aber gerne noch, dass das halt nicht auf einem halben Byte endet, dass also nicht 3 Bit übrig sind und die eigentliche Nachricht mit 3 Bits anfängt oder nee, 3 Bits können gar nicht sein, 8 Bits können es sein. Also dass das Data irgendwie an einem ordentlichen 32-Bit-Limit anfängt, an einer schönen Word-Grenze, dann wird...
Ist die schöne Knackfolie zum
Auffüllen. Genau, das ist die Knackfolie zum Auffüllen. Da gibt es nämlich einen Option-Type-Padding, der ein Byte groß ist. Da macht man einfach so viele von rein, bis voll ist.
Ah, okay. Ja, Padding kennen wir auch aus anderen Headern schon. Ja.
Auch da ist übrigens lustig, ja, dass mit den Options und dem Padding und nee, warte. Doch, wir haben den Data Offset. Ne? Der Data Offset zeigt auf den Anfang des Data Fields. Und das Padding, also es muss halt übereinstimmen. Ne? Man muss so lange Padding auffüllen, bis man am Anfang vom Data-Feld ist, weil sonst hat man wieder undefinierte Speicherbereiche da drin. Das ist nicht so, dass er also das Padding liest, bis kein Padding mehr da ist, sondern der liest, also der fängt beim Data-Offset an zu lesen und wahrscheinlich bricht er auch ab, wenn er das erste Padding-Feld sieht. Vielleicht auch nicht, vielleicht liest er auch alle Padding-Bytes einzeln, was aber nicht effizient wäre. Das ist auch wieder so eine Geschichte, wo man dann sich überlegen muss, wie ist denn das eigentlich implementiert, wie kommt er an die Daten ran. Da kann man dann halt so halb ungültige Pakete bauen, wo bloß das erste Byte von dem Padding ein wirkliches Padding ist und der Rest ist irgendwas anderes und gucken, ob das von dem Stack angenommen wird oder nicht. Ja?
Oh nee. Ja, da wollen wir mal, also ich will doch hoffen, dass man sich das ganze Ding anguckt und es nicht angenommen wird, weil sonst kann man da relativ komische Dinge drin verstecken.
Be liberal in what you accept, ne?
Oh, ja, ich sehe schon. Also ne? Besser, da hoffe ich dann doch, dass das irgendwie in den meisten Stacks vernünftig implementiert ist.
Ja, nicht
ist
immer.
Nicht komisch.
Lustig, also das ist jetzt ein Beispiel von ICMP. Ne? Bei ICMP gibt es ja sowas wie ICMP Echo Request, ne? Wo ich ein Paket hinschicke, wo ich sage, lieber Rechner, schick mir mal bitte ein Paket zurück, ein Echo Reply.
Sowas wie ein Ping.
Genau, also landläufig nennt man das einen Ping. Und technisch ist es ein ICMP Echo Request, so heißt diese Protokolloption. Und da kann man Daten mitschicken. Und die Daten werden dann wieder zurückgeschickt, ja, damit man die Leitung testen kann. Ja, da kann man irgendwie alle Bytes von 0 bis 255 reintun, sich dann angucken, ob die genauso gut zurückkommen. So, jetzt haben die Header ja immer so Längenangaben, ja, wo dann drin steht, hier kommen jetzt 1500 Byte. Jetzt kann ich aber ein IP-Paket bauen, wo ich reinschreibe, das ist 1500 Byte lang. Und in Wirklichkeit ist es aber bloß 50 Byte lang. Ich tue nur 50 Byte aufs Ethernet. Und dann schicke ich einen ICMP-Echo-Request an den Rechner. Der bekommt also ein Paket. Und der Treiber nimmt halt die 50 Byte von der Leitung entgegen, schreibt die in seinen Buffer rein. Ne? Ganz brav. Dann wird das weitergereicht an den nächsten Layer im Betriebssystem. Das ist der IP-Layer. Der sagt irgendwie, was ist denn das, ein IP-Paket? Für wen ist denn das? Ach, das ist für mich. Was ist denn das? ICMP. ICMP-Echo-Request. Da habe ich einen Händler für. Den rufe ich mal auf. Dem übergebe ich den Buffer. Der guckt da rein, sieht irgendwie, aha, hier habe ich ein Paket, das ist 1500 Byte lang. Dann liest er aus dem Buffer 1500 Byte aus. In einen Buffer, wo ich bloß vorher 50 Byte reingeschrieben habe.
Und dann schickt das zurück. Oh nein. Oh
und
nein.
Was schickt er zurück? Den Inhalt, der vorher in diesem Buffer drin stand. Und das ist Cisco.
Also die mit den Paketen nichts
die mit den
zu
Paketen
tun haben,
nichts
sondern
zu tun
die
haben.
Vorher im Buffer drin
Genau,
waren
genau.
und das schickt er dann zurück. Eieieiei, weil vorher niemand drauf guckt, wie lang
genau,
ist es denn
genau,
tatsächlich?
Genau, also es ist natürlich ein Implementationsbug, ne? Die meisten Leute machen es richtig, Cisco hat es mal falsch gemacht.
Oh,
Cisco
hat es
mal
falsch
gemacht.
Gemacht,
genau.
Ach du Schande.
Und dann kann man halt da an Daten ran, die man nicht hätte sehen dürfen. Und das war dann ausreichend, um in Ciscos einzubrechen. Weil da gab es so einen Mechanismus, damit das mit dem Code ausführen schwieriger wird. Und das funktionierte mit geheimen Werten. Und an die geheimen Werte kam man halt ran, indem man so ein Paket geschickt hat.
Gruselig.
Also so Protokollimplementierung, gerade in C, ist ein echtes Abenteuer.
Das habe ich mich tatsächlich neulich auch gefragt. Worin schreibt man diese Protokolle? Schreibt man die in C?
Leider ist es die traurige Wahrheit, dass der größte Teil in C geschrieben ist, ja.
Die traurige Wahrheit. Könnte man das in was anderem schreiben? Also das ist jetzt komplett off the topic.
Selbstverständlich. Also mein guter Freund Hannes, der hat gerade eine TLS-Implementierung geschrieben für Mirage OS, in OCaml. Ja. Mirage OS ist ein komplettes Betriebssystem, das in OCaml geschrieben ist, in einer funktionalen Programmiersprache, und zwar inklusive TCP-Stack.
Okay.
Also es geht.
Also es geht. Okay, also aber die meisten sind in C geschrieben und vor allen Dingen so Kram ist wahrscheinlich. Das würde man auch nicht nochmal irgendwie in was anderem umschreiben, sondern da wird jetzt an dem C.
Genau. Ne? Ja. Fragmentation bei IP kann man auch sehr viel falsch machen.
Die meisten lassen noch gar keine Fragmentation mehr zu. Ach genau, das könnte man vielleicht mal noch ansprechen, weil das hatten wir auch in der ersten Sendung mit Clemens auch mal kurz bei dem Fragmentation bei IP angesprochen, dass es nämlich eigentlich fast nicht mehr vorkommt, dass IP selbst fragmentieren muss, weil eigentlich TCP dafür sorgt, dass es schon von so die Paketgröße so sein sollte, dass er auch durch die Leitung
genau.
passt. So, das ist aber ein Mechanismus, ich weiß nicht, der hat ja dann noch mit, der ist jetzt nicht dem Header hier immanent, sondern das wird in der Aushandlung, wie man miteinander zu sprechen gedenkt, dann geguckt,
das,
wie man miteinander
kommt. Das ist wieder diese Path-MTU-Discovery-Geschichte, wo man sagt, was ist denn das maximale Paket, das durch die Leitung wirklich durchgeht. Und wenn man das weiß, dann werden die TCP-Pakete gleich so gebaut, dass das IP-Paket so klein ist, dass es da durchgeht. Das ist diese
auch durch die dünnste Ecke zwischen mir und dem
Server,
was
auch schon wieder
möchte.
So eine Geschichte ist, wo diese Layer halt irgendwie, also du merkst, wie sich das so ein bisschen vermischt und verwabert und ineinander greift.
Ja,
ne? Das
ja.
ist alles nicht so sauber getrennt, wie die Theorie das gerne hätte.
Ja, das stimmt. Kommen wir nochmal zurück zum Header. Also wenn wir jetzt hier ordentlich Padding-Knackfolie aufgefüllt haben hinter den Options, dann kommen wir nämlich endlich eigentlich zu dem Teil, den wir mit dem ganzen Kram transportieren möchten, nämlich Data. Ja. Danach ist also endlich die sogenannte Payload drin. Das packt den Teil, den ich da zerschnipselt habe, wenn ich die Webseite, also wenn ich jetzt Server bin und schicken will, das ist dann mein geschnipselte Webseitenteil.
Genau, ein Häppchen Webseite ist da drin.
Ein Häppchen Webseite. Dahinter kommt nichts mehr, dann ist Schluss. Hinter Data ist Schluss. Also da muss man sich hinten nicht noch den Schwanz vom Paket angucken.
Trailer.
Also vom TCP-Paket.
Trailer hieße es, wenn es ihn gäbe.
Sondern dahinter kommt halt nur noch Ethernet, das Ethernet-Ende, ne?
Ja, aber das sehen wir auf der Ebene ja schon gar nicht mehr. Das wird ja von der Ebene
runter. Das sehen wir schon gar nicht mehr.
Also auf Ethernet hat man einen Trailer, bei Funkprotokollen hat man oftmals einen Trailer, weil irgendwie muss man sagen, ist vorbei, so over. Ja? Aber in den Protokollen drüber ist das unüblich, bis gar nicht vorhanden.
Okay. Dann hätten wir zumindest den Header schon
dann
mal.
Dann haben wir den schon mal durch. Ich glaube, eine Sache muss man noch ganz schnell erwähnen, diese Sequence Number und die Acknowledgement Number. Ich habe ja gerade so getan, als würde man bei 0 anfangen. tut man in der Praxis nicht. In der Praxis nimmt man sich eine zufällig gewählte Zahl und die sollte auch zufällig sein. Also nicht vorhersagbar zufällig, sondern zufällig. Der Grund ist folgender. Wenn ich als Angreifer weiß, dass eine Verbindung existiert und die Sequence Number kenne, kann ich mir theoretisch ein Paket fälschen, das so aussieht, als würde es von der anderen Seite kommen mit der richtigen Sequence Number, und dann könnte ich Sachen in eine Verbindung rein injizieren.
Ich setze mich quasi in die Mitte. Also
Das funktioniert halt genau, ohne dass man in der Mitte sitzt. Ja, also so ein normaler irgendwie Person-in-the-Middle-Attack ist ja, man nimmt das Paket, was von links kommt, und dann fummelt man dran rum und sendet das nach rechts weiter. Wenn ich die Sequence-Number raten kann, dann kann ich einfach blind ein Paket hinschicken und das wird in die Verbindung mit aufgenommen. Das wird dann, also die Daten, die ich da schicke, werden dann Bestandteil der Daten. Also sagen wir mal, ich sitze da und warte auf Byte 1000. Und der Server schickt Byte 1000 los und da steht irgendwas drin. Und ich komme jetzt aber, bin schneller und schicke auch ein Paket, wo drin steht, ist 1000. Und da steht, gib mir all dein Geld. So, da mein Paket zuerst ankommt, wird mein Inhalt genommen. Und dann kommt die 1000 an, nachdem ich die 1000 gesehen habe, jetzt auf die 2000 warte, kommt die 1000 an, die vom eigentlichen Server kommt. Und die gucke ich mir an, sagt, 1000 kenne ich schon, werfe ich weg. Merke ich nicht mal, dass da andere Daten drinstehen.
Wäre das aber nicht auch ein Implementierungsfehler, wenn das geht? Weil ich komme ja von einer anderen Ecke. Also ich komme ja zumindest mal eben die Sockets angesprochen und ich komme ja von, müsste ja dann tatsächlich aus einer anderen Ecke kommen, als das, was man eigentlich erwartet, weil ich habe ja zumindest mal eine andere IP-Adresse wahrscheinlich.
Naja, die Absender-IP-Adresse muss ja auch erstmal geprüft werden. Auch das ist etwas, was sich im Internet erstmal entwickelt hat. So, das wird ja entschieden, wo das Paket hingeht, anhand der Destination-IP-Adresse. Und die Source-IP-Adresse, die guckt sich ja keiner an. Also das ist nicht technisch notwendig, damit es funktioniert, sich anzugucken.
Stimmt.
Heutzutage macht man das natürlich, ja, an den ISPs, dass man Filter baut und Pakete wegwirft, die nicht aus Quellen
nicht
kommen,
von der,
was alles ganz schön heikel und kompliziert ist.
Stimmt.
Und bei Firewalls tut man das auch. Ja, wenn ich als Firewall von außen ein Paket komme mit einer IP-Adresse von innen, werfe ich die weg. Aber das ist halt 21. Jahrhundert. Als der Kram da geschrieben wurde, war das überhaupt nicht üblich.
Ja, stimmt. Da ging man ja davon aus, dass man irgendwie alle, dass alle auch echt nett zueinander sind und irgendwie miteinander kommunizieren wollen. Und zwar, das hatten wir ja auch in der ersten Folge mal, dass das Internet, Gesetz auf eine DIN A4-Seite passte. Also gezeichnet. So, das ist das darf man natürlich nicht vergessen, stimmt.
Ja. Also mittlerweile, wie gesagt, wird auch mal gefiltert, wird sich mal die IP-Adresse angeguckt, von der etwas kommt. Aber man hat halt auch viele Angriffswege, auf denen das nicht möglich ist. Also wenn du in einer großen Firma bist zum Beispiel, dann gucken die Firewalls da schon drauf. Aber die Router, die die Offices miteinander verbinden, die machen das oftmals nicht aus Performancegründen. Und dann ist so ein Angriff relevant. Und deswegen ist es wichtig, dass Sequence Number und Acknowledgement Number zufällig sind. Und
Aber so zufällig, dass der Beginn, wo man anfängt,
genau,
oder?
Genau, der Beginn, wo man anfängt, und ab dann wird halt sequenziell weitergezählt.
Mhm. Also zumindest, wenn man dann mitteilt, okay, da fange ich jetzt an zu zählen, dass dann klar ist, okay, wie dann weitergezählt wird. Also ich meine, das muss ja dann zumindest zwischen den beiden klar sein, okay.
Ja.
Okay. Dann muss ich jetzt mal gucken, wo wir am besten als nächstes, wahrscheinlich müssen wir uns die Flex angucken, ne? Oder die Verbindungsaufbau,
genau,
wie funktioniert
die
das
States,
eigentlich? Und unsere wunderschöne Grafik.
Die wunderschöne Grafik findet sich auf Seite 22.
Mhm.
Oder ist es schon 23?
Es ist oben steht 22.
Oben steht 22, unten steht 23.
Man weiß
irgendwo
es nicht genau. Also 22, 23.
Sehen wir das TCP Connection State Diagramm.
An dem man erstmal so ein bisschen erschrocken davor steht, weil es recht groß ist, weil es scheint offensichtlich mehrere States geben zu können, die Das ist schon. Aber ich liebe diese Grafiken. Genau. Diese Grafiken finde ich wunderschön. Ich habe übrigens nochmal ganz kurz auf den Topic ein schönes Programm empfohlen bekommen für diese Grafiken, das ich mir auch runtergeladen habe und bezahlt habe und jetzt mir auch gekauft habe, nämlich Monodraw. Okay. Monodraw, damit kann man wunderschöne ASCII-Grafiken machen. Aber das nur so am Rande. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Unser schönes Diagramm. Ja.
Unser schönes Diagramm.
Wo fängt man denn da an?
Na, im State Closed.
Zu lesen.
Im wir State fangen Closed an.
Wir fangen Closed
also an. Also jeder Socket, der nicht existiert, ist Closed. Damit geht's los. Und um aus Closed rauszukommen, muss ich irgendwas tun. Und was ich tue, ist entweder auf ein Paket zu warten, dann kommt man in den State Listen, oder ein Paket zu verschicken, dann kommt man in Send. Da stehen jetzt wieder diese Flex, die wir oben hatten. Ja? So Syn, Ack, Rist und Fin sind eigentlich so die wichtigsten. Mhm. Und Ack ist ein Flex, das gesetzt wird, wenn die Acknowledgement Number sinnvolle Daten enthält. Also da kommt es eigentlich her. Und wenn jetzt zwei miteinander reden wollen, ja, sagen wir mal, du bist der Webserver, dann ist das Erste, was du tust, die Webserver-Software hochfahren und einen Socket öffnen. Das heißt, du machst einen Passive Open und kommst in den State Listen. Da wird noch kein Paket verschickt, sondern sagst du dem Betriebssystem, du pass mal auf, es kann sein, dass hier Leute vorbeikommen, die wollen mit mir reden. Und zwar auf folgender Portnummer. Da sitzt er da. Und dann wartet er, dass er ein Paket bekommt. Ein Paket, in dem genau ein Flag gesetzt ist, und zwar das Syn-Flag. Ja.
Also das heißt, ich als Webserver mache jetzt, wenn ich HTTP sprechen möchte, sage ich meinem, ne, mach mal 80 auf.
Mach mal 80 auf. Warte mal, ob irgendjemand 80 mit 80 reden will.
Und wenn jemand mit 80 reden will, dann ist das in Ordnung.
Genau. So.
So.
Okay. Ich so als Client sage mir, ich würde ja gerne mal mit dem Webserver reden und dann muss ich dir ein Paket schicken. Das heißt irgendwie hier TCB ist der Control Block quasi. Also das ist in diesem Diagramm, das hier gemalt ist, wenn da von Create TCB und Delete TCB die Rede ist, sind das die Stellen, wo im Betriebssystem die Datenstruktur erzeugt oder vernichtet wird, mit der die Informationen von der Netzwerkseite in das Betriebssystem reinkommt. Das, was man Socket nennt.
Jetzt muss ich tatsächlich gerade nochmal gucken. TCB, wofür steht jetzt gerade das B? Da bin ich jetzt gerade überfragt.
Wahrscheinlich, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ohne nachzugucken würde ich raten, dass es für Transmission Control Block steht.
Das klingt so, als hätte ich das schon mal gelesen, ja. Das klingt tatsächlich so, als hätte ich das schon mal gelesen. Mhm. Ja.
Also whatever gemeint ist auf jeden Fall das, was man landläufig als Socket bezeichnet, als Datenstruktur im Rechner. Mhm. So, also ich so als Client sage jetzt Open. Mein Betriebssystem, mach doch mal eine Verbindung dahin auf, ein Active Open. Und mein Betriebssystem macht also nicht nur die Datenstruktur des TCP, sondern sendet auch ein Paket raus, in dem das Syn-Flag gesetzt ist. Und mein Socket ist dann im State Syn-Send. Du bist auf Listen. Ja, als Webserver, Paket ist unterwegs, jetzt kommt es bei dir an. Du kriegst das Paket rein. Also erstmal kriegt das Betriebssystem das und du als Webserver auf diesem Computer bekommst dann die Informationen, hier sind Daten, eigentlich erst später. Da kümmert sich noch das Betriebssystem drum. Ja, das sieht das Syn und macht dann für dich einen Verbindungssocket auf und sendet einen Syn-Ack zurück. Das kann man so übersetzen. Syn heißt, ich will mit dir reden. Ja, ich sende dir einen Syn. Du schickst mir einen Syn-Ack zurück. Das Ack sagt, hier werden Daten bestätigt. Und diese Flex konsumieren sozusagen auch jeweils einen Zähler in den Sequence-Numbern, in der Sequence-Number, in der Acknowledgement-Number. Das heißt, ich schicke dir was mit 0, ja, mein erstes Paket hat eine Sequence Number von 0 und da ist nur mein SYN drin, da sind noch keine Daten drin. Und dann siehst du das, schickst mir ein ACK mit einer 0 drin, du hast nämlich meine 0 gesehen, und sendest zusätzlich noch einen SYN dazu. Was ich dann tue, dann bist du im State SYN received. Also wenn man sozusagen das mit Fingern verfolgt, ja, so beide Finger waren erst oben auf Close, dann ist der linke Finger runtergegangen auf Listen, der rechte ist runtergegangen auf SYN Send.
Also man sollte jetzt
man sollte das Diagramm vor sich haben,
muss ich
mit den Fingern
sagen.
Verfolgen. Ja. Dann ist das Paket irgendwann angekommen und dann landet der linke Finger auf SYN received. Was dann passiert bei SYN received, ist, dass der ein SYN ACK verschickt. Und wenn er in SYN send, wenn ich jetzt ein, da gibt es diese Leitung rüber. Nee, warte mal, genau, da gibt es dieses Receive SYN ACK, der dritte Pfeil. Mhm. Der in der Mitte ist ein bisschen verwirrt, da komme ich gleich dazu. Wir machen erstmal den Standardfall. Mhm. Also der rechte Finger ist auf SYN send. Der Server hat seinen SYN ACK geschickt. Da gibt es hier diese Receive SYN ACK Leitung. Und ich lande mit dem rechten Finger auf Established. Also
das heißt, also eigentlich ist es, okay, ich höre jetzt mal, wenn jemand mit mir reden will. Dann kommt die, willst du jetzt, du so als Client, möchtest mit mir reden und musst mir dafür schickst mir einen SYN einfach mal auf die 80. Gehst halt auch davon aus, dass ich darauf höre, weil so also als Webserver macht man das so. Und was mache ich mit dem SYN? Ich nehme dieses SYN, sehe, also acknowledge auch die Sequence Number 0, die du mitgeschickt hast,
genau.
Weil das ist ja
das heißt,
erste Paket.
Du schickst einen SYN ACK, das ist sozusagen, also.
Ich sage, ich habe zur Kenntnis genommen, dass du gerne mit mir reden möchtest. Und das Paket erkenne ich auch an als ein valides, weil das ist, stimmt alles so fein. Das schicke ich dir zurück und sage, alles klar, ich habe das zur Kenntnis genommen.
Und ich schicke dann nochmal einen ACK zurück, weil ich muss ja deinen SYN auch acknowledgen.
Also ich habe, dann sagst du, okay, ich habe jetzt bekommen, dass du, also da ist aber ziemlich viel Abstimmung für, okay, wir sind uns jetzt beide erstmal zumindest mal darüber einig, dass wir miteinander reden können und möchten. So weit sind wir dann eigentlich.
Also das
oder?
Ist, man kann sich das so vorstellen, ja. Der eine sagt, hallo, wie geht's? Der andere sagt, es geht, wie geht's dir? Sagt der andere, geht auch so. Ja? Das ist das. Also SYN, SYN, ACK, ACK. Drei Pakete fließen da. Das erste hin ist das SYN. Ja, dann kommt ein SYN-ACK zurück und dann geht das ACK wieder hin. Also hin, zurück, rin,
okay, also
hin. Das ist der Verbindungsaufbau.
So, SYN-Received ist dann der Status, in dem ich dann
wäre. Du bist
wäre.
In SYN-Received, bis du mein ACK bekommst.
Das ACK auf mein SYN-ACK.
Genau. Also nochmal sozusagen einzeln. Der Server geht von Closed nach Listen. Dann bekommt er einen SYN rein. Das ist diese Receive SYN. Schickt einen SYN ACK zurück. Dann ist er bei SYN Received. Mhm. Dann wartet er, dass er auf das ACK kommt und läuft dann über die Receive ACK auf SYN in Estab rein, in Established. Dann ist die Verbindung offen.
Dann haben wir endlich
genau.
Verbindung.
Und auf meiner Seite, ja, auf der Client-Seite geht es von Closed in SYN Send. Und dann von SYN Send, also Closed nach SYN Send, sende ich mein SYN raus, warte auf das SYN ACK. Und wenn ich das SYN ACK bekommen habe, schicke ich meine ACK und bin auch in Established.
Wunderbar, dann haben wir nämlich nochmal irgendwie einen gemeinsamen Stand.
Ach, ja, so. Sehr gut.
So, wir beide, so als Server und
genau,
als Client.
Verbindung offen. So.
Verbindung.
Jetzt gibt es diesen sehr verwirrenden Pfeil in der Mitte, der von SYN Send nach SYN Received geht.
Mhm.
Ja. Das ist was ganz Lustiges. Es ist ein Vier-Wege-Handshake oder der sogenannte Simultaneous Open.
Man quatscht gleichzeitig.
Quatscht gleichzeitig. So. Das kam halt manchmal vor, dass es halt nicht Client- und Server-Software gab, sondern es gab Software. Die Software hört halt auf einen bestimmten Port. Und wenn dann, sagen wir mal, mein Port 45 mit deinem Port 45 reden will, gleichzeitig dein Port 45 mit meinem Port 45 reden will und wir zum selben Zeitpunkt auf die Idee kommen, das heißt, du schickst einen SYN, ich schicke einen SYN, die Portnummern stimmen überein, die IP-Adressen stimmen überein, dann schicken die sich beide gegenseitig einen ACK und dann ist es auch established.
Gibt es da irgendwie eine Richtlinie, wie weit die beiden auseinander sein dürfen? Weil also gleichzeitig, so wirklich gleichzeitig wird sowas
ja nicht
passieren.
Naja, da haben wir halt
so
200 Millisekunden Leitung über den Atlantik dazwischen, ne? Also es muss halt...
Ja, mindestens, ja. Früher wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sogar.
Also in dem Moment, wo... also der Pfeil in dem Zustandsdiagramm geht vom SYN-Send nach SYN-Received. Wenn ich als Client von dir einen SYN bekomme und keinen SYN-ACK,
während du eigentlich zu mir,
dann passiert das. Das passiert genau dann, wenn mein SYN noch nicht angekommen ist, bevor du einen SYN sendest.
Alles
also
klar.
Sozusagen, damit eine TCP-Verbindung aufgebaut werden kann, müssen beide Seiten einmal SYN gesagt haben und beide Seiten müssen zu dem SYN-ACK gesagt haben. Und es gibt den Normalfall, der dreiwege Handshake, ja. So, wie geht's? Es geht. Wie geht's dir? Geht auch. Ja? Und es gibt den Fall, dass irgendwie, weißt du, man sieht sich morgens und beide schreien letztlich, ey, wie geht's? Ja, und dann sagen sie beide irgendwie, oh, scheiß Morgen. Ja. Dann ist auch eine Verbindung zustande gekommen.
Alles klar. Ja, das ist schön. Ja, ja, okay, verstanden. Macht ja dann auch Sinn, dass man dann irgendwie nicht noch längerfristig darüber redet, ob man denn jetzt miteinander reden möchte, sondern es ist halt schon klar, wir wollen beide miteinander reden, also lass uns das Ganze abkürzen.
Bevor wir da unten uns diesen ganzen Close-Wahnsinn angucken, sollten wir vielleicht nochmal drüber reden, was denn ist, wenn du gar nicht mit mir reden willst.
Oh, ja. Stimmt. Was ist denn, wenn ich nicht mit dir
reden will?
Dann
schickst du ein Reset.
Ein Reset. Und das akzeptierst du dann einfach?
Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Das RST-Reset ist also auch eins von diesen 6 Flex da oben. Wir haben, wenn man nochmal hochscrollt, Urgent, ACK, Push, Reset, SYN und FIN. Ja, Urgent hatten wir schon, ACK haben wir auch schon gesehen, SYN haben wir gesehen.
SYN hatten wir auch schon.
Reset und FIN fehlen uns noch und Push.
Ich sehe jetzt auch gerade den Reset-Pfeil.
Die Reset-Pfeile, die mussten wir implizit annehmen. Es gibt von jedem State einen Pfeil, der zurück auf Closed geht, an dem dran steht Reset empfangen. Der ist nicht gemalt, weil es extrem unübersichtlich wäre, weil da würden nochmal für jeden Zustand würde nochmal ein Pfeil rankommen.
Ja, nee, wir haben hier schon genug Pfeile eigentlich.
Genug Pfeile.
So wunderschön.
Also zu jedem beliebigen Zeitpunkt, wenn die andere Seite Reset sagt, meint sie damit irgendwie, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was du
Schluss.
Von mir willst. Das ist auch kein normaler Schluss. Also für den normalen Schluss gibt es da unten noch einen Prozess für. Ja, gibt es diese FIN. Reset ist echt so knallhart, nö, mit dir rede ich nicht. Kann sein, weil auf Port 80 gerade keine Software läuft, die damit reden will. Kann sein, dass irgendeine Firewall dazwischen funkt und sagt, du spinnst wohl, die aber keine Verbindung aufbauen. Oder dass irgendwas anderes schiefgegangen ist.
Mir ist hier gerade zu viel los, gibt's das auch?
Eigentlich nicht. So.
Der nimmt erstmal, ja, okay.
Ja, also Reset ist knallhart Ende Gelände. Zurück auf Close, zurück auf Anfang, alles löschen.
Dann würden die wahrscheinlich normalerweise so nochmal anfangen, also nochmal versuchen, von vorne anzufangen, wenn das Reset für mich wäre ich jetzt klein.
Das hängt davon ab, wie der Client programmiert ist. Also das Betriebssystem sagt dem Client irgendwie, deine Connection ist aber gerade echt fehlgeschlagen. Und dann muss die Client-Software den Fehlercode auswerten, sagen irgendwie, naja, ist ein Fehler aufgetaucht. Und was dann sinnvoll zu tun ist, hängt ja von der Anwendung ab. Ja, ob sie es einfach normal probiert, ob dann Fenster hochpoppt, wo drin steht irgendwie, nee, der Server ist gerade nicht erreichbar. Oder, keine Ahnung, dem Betriebssystem mitgeteilt wird, dass das WLAN hier doch nicht so toll ist und der mal das GSM einschalten soll. Also die Möglichkeiten sind da ja vielfältig. Aber das ist die Applikation für zuständig, was passiert, wenn Dinge schief gehen. Die kriegt das mitgeteilt.
Okay, also das ist dann der Pfeil, der hier nicht noch
die
drin
Pfeile.
Ist. Die Pfeile.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also da fehlen 10 Pfeile, an denen jeweils dran steht, wenn Reset reinkommt, geht alles zurück auf Closed.
Okay. Ja gut, die muss man auch dann tatsächlich erstmal nicht noch einzeichnen.
Genau.
Gut, aber wir wären jetzt eigentlich so in der schönen Mitte bei Established, bei dem
Estab. Genau.
Estab.
So.
Okay, das wäre jetzt unser Zustand.
Wir können uns gegenseitig Daten schicken. Ja, und jedes Mal, wenn ich dir Daten schicke, zähle ich meine Sequenznummer hoch. Jedes Mal, wenn du mir Daten schickst, zählst du deine hoch. Und jedes Mal, wenn ich Daten von dir sehe, zähle ich die Acknowledgement Number hoch. Und wenn du Daten von mir siehst, zählst du deine Acknowledgement Number hoch, sodass wir immer sehen, wenn der andere mal wieder Daten schickt, wie viel er denn schon bekommen hat und wir herausfinden können, was wir nochmal schicken müssen.
So, und im Prinzip geht es eigentlich in dem ganzen Diagramm weiter, dann eigentlich, wenn wir fertig sind mit Daten
schicken. Ja,
also dieses.
So. Und
Wie macht man denn dann, was wir jetzt mühsam per Handshakes oder mit der gleichzeitigen Idee miteinander reden zu wollen, so mühsam aufgebaut haben, wie machen wir das denn wieder so zu, dass wir beide irgendwie wissen, dass es auch jetzt vorbei ist mit den Senden von Daten?
Da gibt es zwei Möglichkeiten. So, ich kann auflegen und du kannst auflegen. Also eigentlich haben wir zwei Halbverbindungen. Ne? Also ich schicke Daten zu dir mit einer entsprechenden Sequenz und einer ACK-Nummer und du schickst Daten zu mir mit einer entsprechenden Sequenz und einer
ACK-Nummer. Ich hack erstmal meine ganze Webseite, die ich dir zu schicken gedenke, in kleine Teilchen und schicke die dir dann
genau,
nach.
Genau. Und ich habe vielleicht, früher funktionierte das sogar so, dass also heutzutage wird die Verbindung offen gehalten, bis man mit dem Webserver nichts mehr zu tun hat. Früher war es so, dass man sozusagen gesagt hat, was man will. Dann hat die eine Richtung schon aufgelegt und die andere Richtung hat noch Daten geschickt. Das ist nämlich die beiden Möglichkeiten. Ja? Also ich sage, ich habe keine Daten mehr für dich, oder du sagst mir, ich habe keine Daten mehr für dich. Und die Verbindung ist erst dann komplett abgebaut, wenn beide Seiten gesagt haben, ich habe keine Daten mehr für dich. Und das ist dieses Finn. Das Finn-Flag.
Also das ist aber spannend. Also du, das war tatsächlich so, dass so als Client fragt man dann halt irgendwie die Daten an und legt aber dann schon auf.
Da kann man schon auflegen, ja. So, wenn sozusagen klar ist, jetzt kommen Daten, wenn der Header vorbei ist, wenn der Webserver gesagt hat, alles in Ordnung, kann ich sagen, jupp, dann schicke ich dir auch keine Daten mehr. Ich akzeptiere zwar noch was, aber ich mache dann einfach, warte, bis du zumacht.
Aber ich muss doch irgendwie noch sagen, angekommen. Ich muss ja noch irgendwie acknowledgen, dass der Teil, der geschickt zu werden muss, jetzt auch
angekommen. Na, die Acknowledgements gehen noch raus. Nur, dass keine
die Acknowledgements
die gehen Dinge noch raus. Nur okay. Noch, dass keine Daten mehr drin sind.
Okay. Ja, stimmt. Da sind ja dann keine, da ist ja nichts mehr zu schicken. Genau. Also außer dem Acknowledgement.
Also, okay. Wie von dem Established gibt es zwei Pfeile. Der eine geht so nach links unten weg. Das ist der Fall Close. Also meine Anwendung sagt, ich will aber gar nichts mehr rausschicken. Was dann passiert, ist, dass ein Fin verschickt wird. Also diese Dinger, mit dem irgendwie da drüber ist, was da drunter ist, was mit den Strichen dazwischen, muss man lesen, die an den Pfeilen dran stehen, die Pfeilbeschriftung. Oben steht immer die Bedingung, was passiert. Und unten steht, was getan wird, um in den anderen State reinzukommen. Also wenn er von Established nach FinWait 1, ja, da steht Close. Und Close ist eine Aktion des der Applikation, der Anwendung, die läuft. Also mein Webbrowser sagt, ich will die Verbindung nicht mehr haben, mach die mal zu. Das ist dieses Close. Und SendFin heißt, es wird ein Paket rausgeschickt, wo ein Fin-Flag gesetzt ist.
Damit ich verstehe auch, dass jetzt die Verbindung closed ist.
Genau.
Oder dass der andere die Verbindung jetzt zumacht und deswegen kommt das Fin an.
Genau, also er sagt, ich schicke dir keine Daten mehr. So, also es gibt keinen Weg, wie ich dem anderen sagen kann per TCP, er soll keine Daten mehr schicken. Ja? So, ich kann nicht sagen, Verbindung jetzt weg. Also ich kann ein Reset schicken, das geht natürlich immer. Aber so eigentlich gibt es da keinen Weg, sondern ich sage, ich schicke nichts mehr, wenn ich nichts mehr zu sagen habe. Du sagst mir, ich schicke nichts mehr, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Und am Ende landen wir im State Closed.
Okay, das ist eigentlich so, ich habe dir jetzt alles geschickt, was ich dir zu schicken habe. So, ich habe jetzt alles übertragen, was du wissen wolltest. Und das wäre jetzt dann so das Ende.
Und da gibt es also hier die zwei Pfeile von Established. Einmal den nach links weg, nach Fin 1, ist der Fall, dass ich sage als Erster, ich möchte die Verbindung zumachen und einen Fin rausschicke. Und der Fall nach rechts runter ist, wenn du mir sagst, Fin, und ich aber noch Daten schicken will.
Ich so als Server, du so als Client?
Das oder ist egal, das ist dann an der Stelle völlig wurscht. Halt einer legt zuerst auf, ne? Einer sagt zuerst, ich will dir nichts mehr schicken.
Und der andere sagt dann, okay, das habe ich verstanden.
Und kann dann aber selber noch Daten weiterschicken. Und wenn sozusagen ich, als erster gesagt habe, ich will keine Daten mehr schicken, dann lande ich in Finnwelt 1. Und wenn ich dann irgendwann einen Fin bekomme, gehe ich von Fin nach Closing und warte, bis ich das Ack für meinen Fin bekommen habe, weil die Fins werden auch nochmal alle wieder geackt. Und dann läuft das unten durch nach Closed.
Okay, das wäre dann, ich bekomme, oh, jetzt muss ich gerade selber nochmal mitdenken.
Also es gibt so drei hier verschiedene Wege, wie man nach unten in den State Closed bekommt. Das ist ein bisschen tricky. Und zwar ist das wieder der Fall, dass sich Pakete unterwegs überschneiden. Ja? Mhm. So, also der normale Weg ist, Weg Nummer eins. Ich mache meine Verbindung zu. Von Established, ich sage Closed, also mache ich Send Fin, ich schicke einen Fin. Dann schickst du mir einen Ack für den Fin. Receive Ack auf Fin, da geht es von Finwelt 1 in Finwelt 2.
Heißt aber erstmal nur, ich habe verstanden, dass du mir keine Pakete mehr schicken möchtest.
Genau,
oder
genau.
Oder dass du mir nichts mehr zu sagen hast. Ich darf dir aber trotzdem noch Dinge schicken.
Genau, so ist das.
Also ich habe verstanden, dass du mir nichts mehr zu sagen hast. Acknowledge das, damit du auch weißt, ich habe verstanden, dass du mir nichts mehr zu sagen hast. Ich schicke dir aber möglicherweise noch Dinge.
Genau.
So, dann wären wir in einem Zustand von.
Ja, Moment, du bist jetzt auf der anderen Seite gelandet. Ja.
Ach, verdammt.
So, also von Established nach Finwelt 1 kommen wir, wenn ich sage Close. Wenn ich sage, ich will nichts mehr sagen, schicke meinen Fin raus. Von Finwelt 1 gibt es jetzt zwei mögliche weitere Wege. Weg Nummer 1 ist, du ackst erstmal meinen Fin. Ja, du sagst irgendwie, ja, ich habe deinen Fin gesehen, aber ich will dir noch Daten schicken. Dann landen wir in Finwelt 2. Und in Finwelt 2 akzeptiere ich weiter Daten von dir, solange bis du mir auch einen Fin schickst, also Fin received. Dann landen wir in Timewelt, da gibt es ein Timeout und dann kommen wir in Closed.
Okay.
Der Weg rechts rum ist das Gegenteil. Ja. Die andere Seite sagt zuerst, sie will nichts mehr schicken. So, von Established, wenn ich einen Fin receive, schicke ich erstmal das Akt dafür raus, bin dann in Close Wait. In Close Wait kann ich noch Daten schicken, solange bis die Applikation sagt, ich will jetzt auch keine Daten mehr schicken. Also wenn sie sagt Close, dann wird wieder ein Fin rausgeschickt, es wird auf das Akt für das Fin gewartet und dann sind wir auch wieder in Closed. Das ist quasi der andere Fall.
Ja, also man hat eigentlich quasi alle möglichen Varianten tatsächlich über, es ist eigentlich ganz, ganz interessant gemacht, ne? Also dass man irgendwie alle möglichen Varianten mit diesen paar Flex abgedeckt hat, aber tatsächlich alle so, ich will nicht mehr mit dir, du nicht mehr mit mir.
Ja, wir haben aber noch den Weg in der Mitte, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
Wir haben noch den Weg in der Mitte.
Was ist denn, wenn?
Es gibt wieder einen in der Mitte,
Wenn ich und du gleichzeitig beschließen, dass wir nicht mehr miteinander reden wollen. Beide.
Dann müssen wir hier keinen Fin-Ack-Gedöns.
Ja, doch, wir müssen.
Einmal.
Ja, wir müssen beide jeweils das Fin der anderen Seite acken. Ja.
Mhm. Aber wenn wir es beide schicken, dann müssen wir halt nicht in einem Zwischenstatus verweilen, in dem es möglicherweise die eine oder die andere Seite jetzt noch Pakete schickt oder empfangen kann, möchte, sondern wir sind uns dann beide einig, okay, wir sind fertig.
Ja, das ist ein Reihenfolgending. Also du kannst dir mal von Finwelt 1 nach Timewelt gibt es zwei Wege. Und zwar erst kriege ich das Ack, wenn ich nach unten gehe, kriege ich das Ack für meinen Fin und dann das Fin. Mhm. Also erst bekomme ich das Acknowledgement von dir für meinen Fin, dann bekomme ich deinen Fin. Der Weg über Closing ist andersrum. Ich bekomme erst deinen Fin und dann das Ack von meinem Fin, weil sie es überschnitten hat.
Ja, okay.
Das ist, weil, also diese verschiedenen Zustände gibt es, weil die Pakete
Receive Ack of Fin,
also sich halt manchmal überschneiden. Also es gibt den Weg, der eine macht zuerst zu, es gibt den Weg, der andere macht zuerst zu und es gibt den Weg, es machen beide gleichzeitig zu. Und die brauchen eigene States, weil Dinge in verschiedener Reihenfolge passieren. Ja, und dann sind wir in Closed. Und dann ist fertig.
Und dann ist es vorbei.
Ist fertig.
Das ist ganz schön viel Gequatsche zwischendurch.
Ja.
So. Wir reden jetzt miteinander und wir hören jetzt auf, miteinander zu reden.
Ja. Das kennen manche sicherlich vom Telefon.
Wir legten jetzt zuerst auf.
Habe ich dir eigentlich schon erzählt. Und ich wollte noch. Bla 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 bla. Ja, Tristan, bla 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 bla.
Ja, ich muss dann jetzt bla bla
genau,
bla.
Genau.
Sehr schön.
Gut.
Ja, damit haben wir jetzt eigentlich einmal alle States durch und überraschenderweise, also für mich jetzt gerade eben überraschend, sind wir damit eigentlich mit diesem ganzen, mit diesem Urzustand des TCP quasi durch.
Ja, ne? Ja. Ein Fleck haben wir noch nicht, fällt mir gerade auf. Ja, das Push-Fleck haben wir nicht erwähnt.
Das Push-Fleck.
Alle anderen haben wir jetzt gehabt. Das Push-Fleck sagt, liebes Betriebssystem, sag doch mal der Anwendung, hier sind Daten angekommen und schieb die rüber. Also normalerweise werden die Daten ja in einem Buffer gesammelt. Das kann sein, dass es auf der Senderseite passiert, dass also das Betriebssystem erstmal 10, 20, 30 Kilobyte von der Applikation entgegennimmt, bevor es anfängt, Daten rauszuschicken. Und es kann sein, dass auf der Empfängerseite das Betriebssystem erstmal in so einen Buffer 10, 20, 30 Kilobyte reinschreibt, bevor es dazu kommt, der Applikation Bescheid zu sagen, dass jetzt Daten da sind. Und das Push-Flag sagt, hör mal auf mit dem Unsinn, auch wenn der Buffer noch nicht voll ist, reicht das schon mal an das Betriebssystem weiter zur Bearbeitung. Das hat für interaktive Anwendungen Sinn, ne? Wenn ich eine Telnet-Verbindung oder eine SSH-Verbindung auf den Rechner drauf habe oder auf der Konsole bin und da was tippe und Return drücke, dann möchte ich ja eigentlich, dass in dem Moment, wo ich Return drücke, die Daten da auch ankommen und bearbeitet werden und er nicht wartet, bis erstmal seine 1000 Byte Buffer voll sind, bevor er mein Kommando ausführt.
Also da ist diese SSH-Geschichte tatsächlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ne? Also ich glaube, sonst fällt mir da relativ wenig ein, aber dieses SSH, ich rede jetzt mit dem Server über SSH und ich möchte, dass der jetzt gefälligst das auch macht, was ich sage, ist sehr, sehr schön. Okay, da würde ich dann theoretisch halt dieses Push-Flag schicken. Ja, okay, Push-Function, sehr schön.
Nee, aber ansonsten sind wir im Prinzip mit FC 793 jetzt damit fertig.
Dem UTCP. Also nicht, dass das heute noch so wäre, so in der so einfach wie wir das, also einfach.
Also die Grundlagen da schon funktionieren schon noch ganz genau so, ja.
Stimmt, ja, die Grundlagen funktionieren schon noch so, da ist nur noch irgendwie eine ganze Menge anderer Kram, der dazwischendurch passiert, noch beigekommen.
Ja, es gibt ganz viele Options. Also die FC 793 definiert halt nur die Options, die sagen, hier sind eigentlich gar keine Options. Nämlich die Null-Option und die End-of-Options-Option. Und da ist natürlich einiges dazu gekommen mittlerweile. Da ist einiges passiert.
Ja.
Und wie gesagt, die große Baustelle, wie berechnet man eigentlich, wann man wie viele Daten in die dicke Leitung reinwirft, damit die auch möglichst auf der anderen Seite ankommen? Aber
darüber musste man sich tatsächlich damals noch nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen, beziehungsweise hat man sich auch nicht gemacht, weil es war halt einfach noch alles übersichtlich.
Ja, man hat das schon als Forschungsproblem wahrgenommen. Also das RFC sagt am Ende, hier ist ein Beispielalgorithmus, wie man das machen kann. Und aber das war halt mal so hingeschrieben, mal ausprobiert, ja geht. Und das wurde dann halt relativ schnell klar, dass das in vielen Situationen gerade an den Lastgrenzen sehr suboptimal ist, was da drin steht und dass man da was dran tun muss.
Dass man sich Mechanismen noch überlegen muss, wie man auch damit umgeht, dass sich auch der Kram zwischendurch noch ändern kann, ne? Also der Status unserer Verbindung durch auch noch andere Einflüsse.
Eigentlich können ja bloß Pakete verloren gehen oder dupliziert werden oder in einer Reihenfolge vertauscht werden. Das sind so die Sachen, die mit der Verbindung passieren können.
Ja, aber das ist tatsächlich noch so ein Teil. Was passiert denn, wenn ein Paket bei mir nicht ankommt, was eigentlich hätte ankommen müssen?
Ja, na, da schicke ich dann nie die Acknowledgement für dieses Paket raus, sondern ja, also wenn du die 1000 rausschickst und ich sage ja, das Letzte, was ich gesehen habe, war das Paket mit der 0 drin, dann merkst du das irgendwann. Das ist dieser Timeout-Mechanismus, ne? Deswegen ist es so wichtig, wie ist denn dieses irgendwann definiert? Wann darf ich denn nochmal was schicken? Wie berechne ich das denn? Und dann merkst du das irgendwann, wenn, keine Ahnung, 10 Sekunden vorbei sind, ich immer noch nicht gesagt habe, ich habe das Paket, schickst du das halt nochmal los.
Haben wir das hier schon drin?
Im Prinzip ja. Lass mich scrollen. Ich habe es vorhin gesehen.
Ja, ich scrolle mich auch gerade durch. Weil irgendwoher muss ich ja wissen, wann gehe ich denn davon aus, dass du das Paket einfach schlicht nicht bekommen hast und es ist weg. Also ich so als
Server. Na, du wartest. Und wenn es nicht kommt, dann ist es wohl verloren gegangen.
Aber ich warte ja nicht auf ewig, sondern ich muss ja irgendwann sagen, okay, jetzt glaube ich halt, dass es tatsächlich nicht angekommen ist. Mhm. Und ich finde es nämlich tatsächlich gerade. Mhm. Siehst du?
Genau. Also auf Seite 40 finden wir die Spezifikation eines Beispiels für die Berechnung eines Retransmission Timeouts, also eine Example Retransmission
Timeout. Von 1981 muss man dazu sagen. Ne? Also dass man sich nämlich anguckt, wie berechne ich denn, wann ich davon ausgehen kann, dass das Paket einfach nicht angekommen ist.
Genau.
Und dann schicke ich es nämlich nochmal. So, das ist nämlich dann das, was ich dann mache. Ich schicke das Paket, was mir auf jeden Fall, also das, was mir nicht acknowledged wurde, oder als erstes nicht acknowledged wurde, schicke ich auf jeden Fall dann nochmal los.
Und was wir hier haben, ist tatsächlich auch kein fester Timeout, also nicht sowas wie 10 Sekunden, sondern eine Zeit, die sich berechnet aus der Roundtrip-Time, also wie lange braucht ein Paket, um von A nach B zu kommen.
Und dafür macht TCP auch nochmal das, was wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben, nämlich mal gucken, wie lange dauert es denn in der Regel, beziehungsweise wie lange dauert es denn, bis ich meine Antwort bekomme vom Gegenüber.
Genau, da macht es aber keinen Ping für, sondern es schickt ja schon Pakete hin und her. Das heißt, es kann rechnen, wie lange dauert es, bis mein Acknowledgement für eine bestimmte Sequence-Number kommt. Und das ist diese Smooth Ground Trip Time, die da berechnet wird, in dieser Gleichung drin steckt.
Die wird dann auch angepasst immer wieder. Also je nachdem, ob sich das jetzt verlangsamt. Es kann ja auch mal voller Seite sein auf der Leitung, als es am Anfang war, als wir angefangen haben, miteinander zu reden. Und dann ändert sich die Roundtrip-Zeit ja auch. Und dann warte ich vielleicht einfach ein bisschen länger, bevor ich das Paket nochmal
schicke. Genau, so funktioniert das.
Ja. Aber war mir auch nicht so ganz klar, dass es tatsächlich in dem 793 nur als Beispiel irgendwie erstmal eingeführt ist, um zu gucken, weil das schmeißt man tatsächlich auch, also ich schmeiß da auf jeden Fall schon mal so die ganzen auch nachher an noch hinzugefügten Geschichten ein bisschen durcheinander. Aber das ist so als Beispiel hinten angeführt, Retransmission Timeout, hatten wir ja gerade schon gesagt, Seite 41.
Genau.
Ist auch da noch relativ, also ist relativ simpel, ne? Also es ist einfach so die ich gucke mir halt an, ob es da eine Veränderung gibt und passe es dann halt entsprechend an.
Ja.
Okay. Damit sind wir aber dann jetzt erstmal.
Jetzt haben wir es wirklich.
Jetzt haben wir es wirklich. Also für nachfolgende weil wir TCP werde ich auf jeden Fall hier auch nochmal anpacken müssen, weil das hier ist, wie gesagt, so das, wie man sich das 1981 so gedacht hat und wie das da auch erstmal funktioniert hat oder man das halt im Nachhinein als Forschungsfeld immer weiter noch angepasst hat und heute passieren da noch eine ganze Menge zusätzliche Optionen, wie wir gerade eben schon gesagt haben, die dann mal gucken, auch dynamisch anpassen, wie die Übertragung eigentlich so funktioniert und damit das alles irgendwie
Selective ARC, falls Pakete mal in verschiedener Reihenfolge ankommt, dass man nicht irgendwie
zum Beispiel.
Ich habe das zweite Paket zwar schon bekommen, aber ich schmeiße es weg und warte auf das erste und wenn ich das erste bekommen habe, sage ich dir, dass du das zweite nochmal schicken sollst, anstatt sich das zweite kurz zu merken, auf das erste zu warten, das zweite gleich mit zu bearbeiten. Das ist Selective ARC, das gibt es dann später.
Mm. Naja, das kommt dann später und die ganzen anderen Dinge, die da noch zukommen. Aber das Ur-TCP haben wir eigentlich soweit erstmal. Es ist ja eine richtig kurze Sendung. Das ist ja der Hammer. Ich glaube, das ist die kürzeste bisher. Wahnsinn. Und das für Grundlagen-TCP. Ja, wenn wir soweit durch sind, würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank.
Das war mit Vergnügen.
Und ich hoffe und würde jetzt mal ganz frech sagen, wir hören uns bestimmt auch noch ein weiteres Mal.
Ich würde schwer davon ausgehen.
Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Wir haben da ja auch schon Themen im Auge. Ja, vielen Dank, Andreas. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir haben jetzt hier Ja, wir nehmen es gerade abends auf, könnte man noch hinzufügen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig sonst. Und ja, vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir konnten das Thema erstmal so ganz gut behandeln. Noch irgendwelche Worte?
Schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.